Larissa Kravetz.
Liebe Investorellas, liebe Larissa, willkommen bei Folge 35.
Hallo John, ich bin froh, wieder hier im Studio zu sein und wir haben uns gedacht, wir machen eine spannende Folge, um diese Krisen-Crash-Staffel da fulminant noch abzuschließen zu einem Thema, das sehr viele Menschen beschäftigt.
Ja, heute geht's um Immobilien.
Und spezifisch die Frage, kommt der große Immobiliencrash?
Ja, Larissa, ich glaube, wir sollten genau damit anfangen. Was passiert denn eigentlich bei einem Crash und kommt der Crash zu uns?
Wie funktionieren Immobiliencrashes? Also, es ist eigentlich ganz einfach. Es hat sehr, sehr, sehr viel mit der Immobilienfinanzierung zu tun. Es gibt Immobilienpreiscrashes, die auf institutionellen Investoren tendenziell eher basieren und welche auf Privatinvestoren. Ich fange mal mit den institutionellen Investoren an und warum es da eher zu Preisschwankungen und Crashes kommen kann. Gerade bei Institutionellen, die jetzt im Retail, Office, Infrastruktur, Logistics-Segment sind. Da sind die Finanzierungen so strukturiert, dass die Immobilien werden quartalsmäßig bewertet. Und dann sieht die finanzierende Bank immer, ja, wie sieht's aus? Immobilienwert im Vergleich zu diesem Eigenkapital, das dieser Finanzierung hinterlegt ist. Heutzutage ist es so, dass die meisten großen Immobilienkonzerne ähnlich wie REITs mit so um die 40-45% Eigenkapital operieren. Das war nicht immer so. Also aggressivere Immobilienfonds, ich kann mich erinnern, wie ich für einen gearbeitet habe, der war nicht so aggressiv, aber es gab da auch welche, die nur 20% Eigenkapital hinterlegt hatten. Und dann ist es so, dass die fundamentale Bewertung dieser Immobilie, die quartalsmäßig oder halbjährlich, vor allem jährlich mal beim Wirtschaftsprüfer, aber quartalsmäßig sind es meistens sogenannte Desktop-Schätzungen. Und hinter diesem Modell, da liegt einfach vor allem der Cashflow der Immobilie. Ja, was kann man damit an Mietrendite erzielen? Und da gibt es verschiedene Bewertungsverfahren, aber ganz zentral ist, wie viel kann man mit dieser Immobilie verdienen? Und aufgrund dieser Cashflows wird sie dann bewertet. Und wenn jetzt schlechtere Zeiten kommen, nehmen wir beim Shoppingcenter Investmentfonds, kann man davon ausgehen, ja, so die umsatzbasierenden Mieten werden zurückgehen, die Leute werden einfach weniger einkaufen und das heißt, mit diesem Shoppingcenter kann man weniger Miete erzielen. Wirkt sich auf die Cashflows aus, wirkt sich auf die Bewertung des Shoppingcenters aus. Und dann kann es sein, dass die Bank zur Immobilienfirma sagt, naja, du solltest bei ca. 45% Eigenkapital für deinen Kredit sein. Dieses Shoppingcenter ist jetzt weniger wert. Um diesen Eigenkapitallevel zu halten, musst du ein bisschen Geld nachschießen. Das tut dann der Immobilienfonds, wenn er es kann. Und das, was zum Beispiel 2009, 2010 in Osteuropa passiert ist, ist, dass sehr, sehr viele Immobilienfonds schlechtere Bewertungen erhielten und sie haben zwar Cash von den Mieteinnahmen, aber es ging mehr und mehr und mehr Cash raus. Und das Problem ist, dass wenn dann ein Fonds zum Beispiel pleite geht, weil kein Cash mehr vorhanden ist, dann müssen diese Immobilien abverkauft werden. Die Bewertung auf Basis des Einkommens der Immobilie ist nicht das Einzige. Es werden auch Vergleichstransaktionen herangezogen. Und wenn du verkaufst in einer Zeit, in der alle anderen Immobilienfonds ihr Geld eher zusammenhalten, weil sie denken, okay, das muss ich vielleicht bei der und der und der und der Finanzierung nachschießen, dann erzielst du bei diesem Verkauf natürlich eher einen schlechteren Preis. Das wirkt sich auch auf die Bewertungen von anderen Immobilien aus. Das heißt, da hast du dann mit der Zeit so einen Kaskadeneffekt. Das kann entstehen und dann hast du einen Crash. Das ist auch einfach, gerade im institutionellen Bereich, wenn sehr viel Geld bei Finanzierungen nachgeschossen werden muss. Und 2009, 2010 war es dann so bei den Immobilienfonds mit besserer Bonität, da sind die Banken hergegangen und haben gesagt, okay, naja, wir können hier jetzt nichts fällig stellen oder so viel Geld zum Nachschießen verlangen, weil sonst lösen wir diese Kaskade aus. Mhm. Und da gab es damals einen Spruch, was machen die Immobilienfonds? Delay and pray, also einfach hinauszögern und beten, sich einfach nicht bei der Bank melden und warten, bis die anruft und dann einfach nett sein. Und was haben die Banken gemacht? Das nannte man dann Extend and Pretend. Die haben die Finanzierung einfach weiterlaufen lassen und so getan, als wäre das Ganze nicht so schlimm. Und das, was sie auch noch gemacht haben, ist, die Banken wissen ja genau, wie viel Cash der Fonds hat, weil das musste ja alles für die Finanzierung liefern, können das ja alles relativ genau ausrechnen. Und die haben dann einfach Pönalen verlangt dort noch, wo sie konnten. Also sie haben gesagt, naja, eigentlich hast du deine Eigenkapitalquote von 45% unterschritten um 1%. Naja, 1% ist nicht so tragisch, aber zahl mal eine Pönale von 50.000 oder 100.000 im Quartal oder so dafür. Also die haben da versucht, sich da auf die andere Art und Weise abzusichern. Aber solche Kaskaden können entstehen. Es kann auch im Wohnbereich passieren, wenn sehr viele Menschen dazu gezwungen werden, abzuverkaufen. Dann kann ebenfalls so eine Negativpreisspirale entstehen.
Was wäre das für eine Situation dann?
Also es ist, man muss dazu sagen, es ist ein bisschen anders, weil das Eigenkapital, das du bei einer privaten Hypothek hast, da hast du nicht diese laufende Bewertung wie bei den institutionellen Investoren. Das heißt, die Kaskade hast du eher im institutionellen Bereich, denn wenn du eine Hypothek abgeschlossen hast, solange du zahlen kannst und die Immobilienwerte sich nicht drastisch verändern, wird dich die Bank nicht anrufen und sagen, hey, du musst jetzt Eigenkapital nachschießen. Also das ist einfach sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das im privaten und im Wohnbereich passiert. Aber das, was im privaten Bereich natürlich passieren kann, ist, da ist ein anderer Faktor, vor allem die Arbeitslosigkeit. Wenn man schlechtere wirtschaftliche Zeiten hat und die Unternehmen einsparen, dann sparen sie ja sehr oft bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das kann zur Arbeitslosigkeit führen. Und die Arbeitslosigkeit kann dann einfach dazu führen, dass die Menschen ihre Hypotheken nicht mehr bedienen können. Das führt dann zu Verkäufen und diese Verkäufe ziehen natürlich dann den Marktschnitt, weil die Leute wollen dann schnell verkaufen und dann hat man jetzt in diesem Bereich einen Preiscrash, weil einfach sehr viele Menschen auf einmal ihre Immobilien liquidieren wollen oder müssen. Also das sind einfach andere Faktoren, die da ein bisschen im Spiel sind. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass auch Institutionelle im Wohnbereich aktiv sind. Das heißt, diese Kaskade im Wohnbereich kann von Privaten und Institutionellen kommen, aber aus verschiedenen Gründen. Also bei Privaten ist es vor allem die Arbeitslosigkeit, die hier eine große Rolle spielt.
Und dann gibt es vielleicht auch externe Faktoren wie beispielsweise auch Krieg, oder?
Ja, das ist ein Faktor, mit dem wir uns hoffentlich hier bei uns in Zentraleuropa nicht auseinandersetzen müssen. Aber ja, ganz klar, so wenn man sich jetzt die Bewertung von ukrainischen Office-Immobilien ansieht in Kiew, dann wäre die natürlich wesentlich, wesentlich geringer als noch vor 2 Jahren. Denn hier ist eben ein sehr, sehr großer externer Faktor. Und das ist auch ein wirklich spannender Faktor. Krieg, vertraglich gesehen, bei Finanzierungen, wie die Banken dann damit umgehen.
Mhm,
was
warum?
Man da, man muss ja vertraglich regeln und es ist in den meisten Immobilienfinanzierungsverträgen geregelt, was passiert. Oft nennt man es Force Majeure, das heißt ein großer externer Faktor, über den man weder als Bank noch als Schuldner einen Einfluss hat. Und das ist ja, wenn man es einmal hat, eine Büroimmobilie in Kiew finanziert, man kann ja nichts dafür. Ja, das ist ja nicht etwas, das man in irgendeiner Form beeinflussen kann. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert? Und meistens müssen die Kredite dann von den Banken abgeschrieben werden.
Mhm.
Also man versucht dann natürlich noch vom Schuldner der Immobilie, also solange die Immobilie erhalten ist, da Cashflows als Bank zu generieren, als Schuldner natürlich auch, als Immobilienbesitzerin natürlich auch. Aber in den meisten Fällen müssen die Banken dann ziemlich massive Abschreibungen tätigen.
Mhm.
Das stimmt schon. Und in solchen Fällen hat es auch relativ wenig Sinn, die Immobilien dann zu liquidieren. Denn also im Sinne, dass sie abzuverkaufen in einer solchen Situation, finden einfach kaum Transaktionen statt. Also da geht es dann auch immer darum, dass die Hypothekarnehmer und die Banken gemeinsam eine Lösung finden, wie man da durchkommt. Also es ist auch relativ schwierig, vertraglich schon zu regeln. Dann kommen natürlich auch die Versicherungsgesellschaften ins Spiel. Und da ist natürlich die Frage, ist man gegen solche Dinge versichert?
Das
ist dann auch immer gar nicht so eine einfache Sache. Aber die Versicherungsverträge inkludieren meistens solche Dinge wie Beschädigung durch Krieg.
Und Larissa, wenn wir uns jetzt den Markt hier in Österreich und in Deutschland anschauen, den Immobilienmarkt, wie sieht er denn aus?
Wie sieht er aus? Also ich würde mal sagen, es gibt ja verschiedene Segmente. Es gibt das Retail-Segment, Einkaufszentren, es gibt das Bürosegment, es gibt das Logistiksegment. Es gibt ein Segment, das vielleicht in Zukunft jetzt spannend wird mit der Reindustrialisierung Europas, das Industrial und Light Industrial Segment. Was ist Light Industrial? Das sind jetzt nicht die super tollen Riesenfabriken mit rauchenden Schloten, sondern das sind eher so kleinere Manufakturen, Herstellungswerkshallen etc. Das nennt man Light Industrial. Und es gibt natürlich das Wohnsegment. Und ich würde sagen, wir konzentrieren uns hier aufs Wohnsegment, weil das Segment ist, das für unsere Hörerinnen am interessantesten ist.
Ja.
Was ist da passiert? Also die Österreichische Nationalbank hat eine Pressemeldung herausgegeben, dass wir aktuell eine Rekordüberbewertung am Immobilienmarkt haben. Denn was macht die Österreichische Nationalbank? Die hat übrigens einen sehr interessanten Datensatz, der nennt sich der Wohnimmobilienpreisindex. Kann man auf der Seite der ÖNB nachsehen, also da sieht man, wie sich die Preise entwickelt haben. Und dieser Preisindex wird einfach gemessen anhand von Marktdaten, aber die berechnen auch Fundamentalpreisindizes. Das heißt, aufgrund der Fundamentaldaten, wie zum Beispiel Mietrendite, wie Einkommen, Baupreise etc. etc., sollten die Immobilien so viel kosten. Mhm. Und dann schauen sie auf den Markt, auf den Immopreisindex und sagen, okay, so kosten sie wirklich. Und anhand dieses Vergleichs Fundamentaldaten zu Immopreisindex hat man eine Überbewertung und die ÖNB sagt, okay, der Markt ist jetzt aktuell 35% überbewertet.
Oh my God.
Das klingt mal viel und das klingt mal schockierend. Und das definitiv, also ich habe höchsten Respekt für die Ökonominnen und Ökonomen der Nationalbank. Ich kenne auch manche von denen, die leisten definitiv sehr, 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 sehr gute Arbeit. Und eine derartige Überbewertung muss jedoch nicht zwangsläufig bedeuten, dass jetzt die Preise um 35% fallen. Es gibt das Konzept, man nennt es Mean Reversion. Das heißt quasi, man geht zurück zum Mittelwert oder ein Zurückkommen zum Mittelwert. Mhm. Das gibt es in beide Richtungen. Also wenn etwas unterbewertet ist oder überbewertet, dann sagt man, es gibt einen fundamentalen Mittelwert und irgendwann wird dieses Ding, egal ob unter- oder überbewertet, wieder zu diesem Mittelwert zurückkehren. Da ist aber die Frage, ob das in dieser Situation passieren wird. Und es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum ich glaube, dass es zwar eine Mean Reversion geben wird, aber nicht bei den Preisen, sondern bei den Wachstumsraten, also bei den Preiswachstumsraten. Das heißt, ich glaube nicht, um das nochmal zu erklären, dass die Preise so stark fallen werden, dass man sagt, okay, die kommen zurück zu den Fundamentalpreisen, also circa 30-35%, was enorm, enorm, enorm viel wäre, sondern ich glaube, dass, wenn die EZB mit den Zinsen wieder hinaufgeht, das Immobilienpreiswachstum mehr in Richtung Inflation zurückkehren wird. Denn eines muss man verstehen, also wenn man sich das ansieht, Inflationsraten in Österreich und diesen Wohnimmobilienpreisindex, dann kann man sehen, dass die Immobilienpreise mehr oder weniger relativ nah an der Inflation liegen. Sieht man bis in die 90er Jahre zurück, dann stimmt das bis zu einem gewissen Zeitpunkt und zwar bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Zinsen so radikal gefallen sind. Also ab dem Zeitpunkt, ab dem die Zinsen wirklich stark gefallen sind und Richtung Null oder negativ sogar gegangen sind, also der Leitzins Richtung Null, der Euribor negativ, was ja eigentlich, hat man immer gedacht, das ist ja nur so ein theoretisches Ding, das kann vielleicht irgendwie so Market Slippage, whatever, ein paar Sekunden passieren, aber wir hatten das jetzt für Monate und Jahre. Das war der Punkt, an dem sich die Immobilienpreise von der Inflation stark entkoppelt haben. Mhm. Also man sieht das richtig, wenn man da eine Grafik macht. Ich habe einen Workshop dazu gemacht und da habe ich genau diese Grafik da rausgenommen. Und es gibt im Investorella Online-Kurs auch im das Kapitel Immobilien als Inflationssicherung. Da ist diese Grafik natürlich auch drin. Ja? Da sieht man dann ab dem Zeitpunkt, an dem die Zinsen so stark gefallen sind, da entkoppelt sich das Immobilienpreiswachstum von der Inflation. Und das ist das, was wir jetzt erlebt haben. Das heißt, ich glaube schon, dass die Immobilienpreise, das Preiswachstum zur Inflation zurückkehren wird.
Was würde das konkret bedeuten für Immobilien?
Konkret würde es einfach bedeuten, dass sich der Immobilienmarkt verlangsamt. Und dafür gibt es viele Indikatoren. Also die Zinsen finanzierungsseitig sind bereits am Steigen. Einfach ein Beispiel. Ich habe im Dezember eine Immobilie finanziert zu 1,35 auf 15 Jahre fix. Aktuell ist man da schon über 2%. Also ich habe eine Indikation bekommen letzte Woche von meinem Finanzierer für 2,5% für eine ähnliche Finanzierung. Das heißt, die Zinsen sind hier schon mehr als 1% gestiegen. Und das sind die Zinsen, die die Banken geben. Da reden wir noch nicht von der EZB, die jetzt natürlich auch eine Zinserhöhung plant. Aber es bedeutet, dass die Zinsen steigen werden. Das heißt, Finanzierungen werden teurer. Wenn Finanzierungen teurer werden, dann ist es entweder so, dass eben die Immobilienpreise ein bisschen zurückgehen oder zumindest sich das Preiswachstum verlangsamt. Also das, ich glaube einfach schon, dass sich das Preiswachstum verlangsamen wird. Gleichzeitig, und das darf man nicht vergessen, haben wir eine sehr hohe Inflation. Wir waren jetzt kürzlich bei 8%. Und Immobilien haben einen inhärenten Inflationshedge, der vertraglich fixiert ist, weil einfach die Mieten an die Inflation angepasst werden. Mhm. Indexierung, Valorisierung, gibt es verschiedene Begriffe dafür. Das heißt, selbst bei 2 oder 3% Zinsen und bei der Inflation von 8% zahlt es sich aus, eine Immobilie, also braucht auch ein gewisses Eigenkapital, es gibt ja auch eine neue Vorschrift dazu, aber wenn man eine solch hohe Inflation hat, dann zahlt es sich trotzdem aus, sich im Immobilienbereich abzusichern, auch wenn die Zinsen höher sind. Also das ist einfach ein Faktor und wir können nicht davon ausgehen, dass die Inflation schnell wieder fällt, besonders nicht auf die Niveaus, die wir seit vor Corona kennen. Das heißt, es werden viele Menschen dennoch ihre Sparguthaben durch Immobilien absichern wollen. Und in Österreich liegen Milliarden noch auf Sparbüchern. Das heißt, das sind noch quasi noch Reservemilliarden von Menschen, die sich jetzt sagen, okay, das Geld liegt am Sparbuch. Früher wurde es mit 1-2% entwertet. Ja, ist unangenehm, aber mein Gott, ne? Jetzt sind wir bei 8%. Ja. Und jetzt bekommen natürlich viele Menschen die Panik, um zu sagen, naja, wenn mein Geld jetzt wirklich so schnell entwertet wird, dann muss ich etwas damit machen. Wo kann es hinfließen? Immobilien, Gold, Kapitalmarkt. Das sind mal die drei großen Assetklassen. Das heißt, da ist noch einiges an einer Käuferreserve. Und Menschen, die viel Geld am Sparbuch haben, können natürlich auch viel Eigenkapital für Immobilienkäufe hinterlegen. Das heißt, wenn Immobilienpreise fallen, auch wenn es nur ein bisschen ist, dann hat man da eigentlich schon eine sehr, sehr große Schicht an potenziellen Käufern, die dann plötzlich vorhanden sind, die quasi auch den Markt stützen. Das ist ein Faktor. Und ein anderer Faktor ist der Fachkräftemangel. Wenn also diese Situationen, in denen Familien ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr bedienen können, aufgrund von Arbeitslosigkeit, das passiert tendenziell in Zeiten sehr hoher Arbeitslosigkeit und wenn es wenige Jobchancen gibt. Diesen Faktor haben wir jetzt nicht. Wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben einen Arbeitskräftemangel. Es ist momentan relativ einfach, einen Job zu finden. Das heißt, man ist als Arbeitnehmerin auch in einer sehr guten Verhandlungsposition. Deswegen sehe ich das nicht, also diese Gefahr der Arbeitslosigkeit und das Pleite aufgrund der Arbeitslosigkeit, sehe ich momentan nicht als Gefahr, einfach weil wir Rekordzahlen an offenen Stellen haben. Das ist das eine. Das andere ist, was gerade in einer Zeit des Arbeitskräftemangels, was natürlich auch noch ein Faktor ist, wir haben eine enorme Reserve angebotsseitig bei Frauen. Mhm. Österreich hat eine sehr, sehr hohe Teilzeitquote. Und wenn es bei Familien und diejenigen, die sich Häuser finanzieren, es sind meistens Pärchen, es sind meistens Familien. Da gibt es dann natürlich noch auch die Möglichkeit, wenn es mit dem Einkommen wegen der Hypothek wirklich knapp wird, dass die Frau einfach ihre Arbeitsmarktpartizipation erhöht. Denn auch in Bereichen, im ländlichen Bereich ist es natürlich mit der Kinderbetreuung schwieriger. Aber auch im städtischen Bereich gibt es da relativ hohe Reserven, weil da gibt es ja relativ umfangreiche Kinderbetreuung, zum Glück mittlerweile. Mhm.
Aber wie sehen die durchschnittlichen Hypotheken in Österreich aus?
Wenn man sich die durchschnittlichen Hypotheken in Österreich ansieht, sind wir bei einem enorm, enorm niedrigen Wert. Da sind wir so circa um die 50.000 Euro.
Mhm. Und da sind also durchschnittlich hat ein Österreicher oder eine Österreicherin, die eine Hypothek aufnimmt, nur eine Hypothek von 50.000 Euro.
Ja, und bei dieser Zahl sind auch noch einige Free-User dabei, so nennt man die. Da gibt es eine sehr spannende Studie dazu.
Die also kann ich dann erben.
Ja, oder zum Beispiel auch Leute, wenn es in einer Familie mehrere Immobilien gibt, also was weiß ich, zwei Frauen, sagen wir mal, lernen sich kennen, lernen sich lieben, jede von denen besitzt eine Wohnung, dann ziehen sie zusammen, haben ein Kind und dieses Kind nutzt dann die Wohnung von einer Mama, sagen wir mal so. Ja. Diese Situationen, da haben wir relativ viel in Österreich. Also diese Free-User-Quote ist relativ hoch. Das heißt, im Durchschnitt sind Menschen in Österreich dreimal weniger verschuldet als zum Beispiel in den Niederlanden und Skandinavien. Mhm. Das ist auch spannend. Das heißt, für die Durchschnittsperson, die eine Finanzierung hat, ist die nicht sonderlich hoch.
Ja.
wirkliche Gefahr besteht nur bei den Menschen oder tendenziell bei den Menschen, die in den letzten paar Jahren finanziert haben, die schon sehr, sehr hohe Preise gezahlt haben. Und man darf nicht vergessen, wenn man den ganzen Stock der Hypotheken ansieht, viele davon liegen ja schon einige Jahre zurück, wurden ja schon großteils abbezahlt oder zum Teil abbezahlt. Und deswegen ist dieser Schnitt relativ niedrig. Ich hätte so gern Zugang zu all diesen granularen Daten, um mir das genau anzuschauen. Vielleicht bewerbe ich mich bei der ÖNW irgendwie, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob sie mich nach diesem Podcast noch nehmen. Nein, also ich möchte definitiv nicht implizieren, dass die ihre Arbeit nicht gut machen. Also es sind sehr gute Ökonomen definitiv. Ich glaube einfach nur, dass sehr viele Faktoren in einen Fundamentalpreisindex nicht einberechnet werden können. Das ist einfach dieser Sparbucheffekt, also dieser psychologische psychologische Effekt der Menschen, die sagen, ich möchte mein Geld nun absichern und deswegen stecke ich es in Immobilien. Das ist etwas, das ist ökonomisch extrem schwer zu messen. Es ist diese Angebotsreserve von Frauen am Arbeitsmarkt, diese Arbeitsmarktpartizipation, die Frauen zu einem gewissen Punkt hochfahren könnten, wenn es finanziell enger wird. Da ist es enorm schwierig zu messen, in welchen Situationen Familien das machen würden und welches extra Einkommen das generieren würde. Das ist nicht, ja, man könnte es approximieren, aber es ist nicht so einfach zu messen. Also da gibt es einfach viele Faktoren. Und das, was man auch dazu sagen muss, für die Durchschnittsfamilie, und da meine ich wirklich die statistische Durchschnittsfamilie, nicht die Familie mit niedrigem Einkommen, sondern die Familie mit einem durchschnittlichen Einkommen, da gibt es, auch wenn die Finanzierung, also die Hypothek des Hauses, aufgrund von variablen Zinsen steigen sollte, da gibt es einfach noch Reserven. Da gibt es sehr, sehr, sehr viel Sparpotenzial. Aktuell sind wir circa bei Ausgaben für Wohnen von etwas weniger als 40%. Das heißt, die Familien haben da das Potenzial, zum Beispiel bei anderen Dingen zu sparen. Und das würden sie im Ernstfall auch tun. Bevor man das Haus aufgibt, gibt man eher das zweite Auto oder den Urlaub auf. Also das ist ein Faktor. Und ein Faktor, die vielleicht auch noch wichtig ist, die Nationalbank spricht sehr oft davon in den Pressemeldungen und Artikeln, dass es gemischte Finanzierungen gibt.
Was ist das genau?
Definition.
Also es gibt Finanzierungen, da gibt es mehrere Zinssätze. Also es gibt verschiedenste Formen, aber es gibt zwei Hauptformen. Die häufigste Form ist eine Fixzinsperiode und ein variables Ende, wenn man so will. Also das heißt, man finanziert einmal auf 15 Jahre fix, aber die Hypothek läuft auf 30 Jahre. Das heißt, 15 Jahre hätte man theoretisch variabel, wobei in 15 Jahren kann man ja dann noch einmal fixieren. Man kann es auch davor machen, wenn es zinstechnisch opportun ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass diese zwei Zinsströme parallel laufen. Das heißt, du hast eine Hypothek zum Beispiel auf 30 Jahre und 80% hast du fix finanziert und 20 variabel. Geht meistens mit 30 nicht, aber wenn es eine Hypothek ist auf 20 Jahre, kann man sagen 20 Jahre Fixzins und ein Teil variabel. Und dann zahlt man immer das vorher ab, was
dann
sozusagen…
Zahlt man den größten Brocken eigentlich am Anfang in den ersten 20 Jahren.
Und das ist eben bei diesen Hypotheken, die einmal fix und dann am Ende variabel haben, das muss man eben auch bedenken, dass am Ende dieser Fixzinsperiode, dass da ja schon eine signifikante Kapitaltilgung stattfand. Das heißt, der Kapitalstock, auf dem der Zins dann in der variablen Periode berechnet wird, ist ja dann schon einmal wesentlich kleiner als am Anfang.
Ja.
Also das muss man auch berechnen. Also ich muss sagen, auch von den Fundamentaldaten, aber ich glaube eher von den verhaltensökonomischen Daten oder Faktoren oder eigentlich soziologischen Faktoren, die nicht in den Fundamentalpreisindex der ÖNB einfließen oder einfließen können, was sehr, sehr schwer zu berechnen ist, ist einfach nicht davon auszugehen, dass es bei privaten Individuen zu dieser Verkaufs- oder Default-Fälligstellungskaskade kommt.
Und Larissa, wie sieht's mit der Energieentwicklung aus?
Ja, das ist auch noch ein sehr spannendes Thema. Das ist eigentlich das spannende Thema im Immobiliensektor, über das sehr wenige reden. Wir haben natürlich das Problem der hohen Energiepreise aktuell. Und dann ist natürlich noch die ganze Herausforderung der Klimaneutralität, die ja auch in den nächsten 20 Jahren erreicht werden soll. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, was ist mit diesen ganzen Gasheizungen?
Genau.
Das ist eher die Frage. Also wenn ich Risiken am Immobilienmarkt sehe, dann eher in den Kostenrisiken, die entstehen beim Energiesystemtausch, beim Heizung- und Warmwassersystemtausch. Und da gibt es, also da lese ich die abenteuerlichsten Dinge dazu. Da habe ich vor kurzem einen Artikel gelesen von einem Klimaforscher, der darüber gesprochen hat, ja, also man könnte ja gerade auch in der Innenstadt bei, das sind in Wien vorwiegend Altbauten, einfach Wärmepumpen einbauen. Nur ist es so, dass das technisch bei sehr vielen Altbauen einfach nicht geht, beziehungsweise es geht, aber es wäre so aufwendig, dass es horrende Kosten verursachen würde. Warum? Wenn man eine Wärmepumpe baut, muss man relativ tief in die Erde hineingraben. Und das geht in der Innenstadt nicht so einfach. Ja, das sind so Dinge wie U-Bahnen, Kanalsysteme, Katakomben, was weiß ich was. Ja, in Innenstädten mit vielen Altbauen, also da ist es gar nicht mal so einfach. Und ich habe vor kurzem wieder einen Altbau besichtigt und das sind Häuser, das ist auch schwierig zu sagen, gerade bei kleineren, sehr alten Altbauten, ob die Struktur des Gebäudes das überhaupt hergibt.
Ja, genau.
Also das sind auch wieder Dinge, wo man sagt, ja, da kann man nicht einfach irgendwo wild herumbohren. Das wäre schwierig. Also ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Das wiederum ist aber auch ein Faktor, der bringt mich auf etwas, das wir noch nicht angesprochen haben, das Baukostenthema, was auch ein bisschen ein stabilisierender Faktor ist. Momentan sind die Baukosten enorm, enorm gestiegen. Und immer wenn die Baukosten steigen, dann ist das ein stabilisierender Faktor für den Bestand. Denn wenn es super teuer ist oder wesentlich teurer, eine Immobilie neu zu bauen, dann wird der Bestand auch mehr wert, weil dann sage ich, okay, bevor ich mir das antue, kaufe ich lieber eine existierende Immobilie. Also das ist auch etwas, also diese Baukosten wirken, können sich, gerade wenn sie stark steigen, auch sehr positiv auf die Preisentwicklung existierender Immobilien auswirken. Das ist auch ein Faktor.
Und das heißt, Larissa, wird es bei uns einen Crash geben oder nicht?
Ich gehe nicht davon aus, mit den aktuellen Daten, die am Tisch liegen, wegen den Faktoren, die ich bisher erklärt habe. Natürlich können andere Faktoren ins Spiel kommen. Der Krieg in der Ukraine ist ein Faktor. Sollte sich dieser Krieg auf Europa ausweiten, dann haben wir eine ganz andere Situation. Es könnten andere Faktoren, zum Beispiel gesetzliche Faktoren, noch kommen, die uns jetzt unbekannt sind. Das wären zum Beispiel sehr strenge Mietpreisbindungen, die Mietrenditen massiv, massiv nach unten drücken würden. Ein bisschen ein Risiko sehe ich natürlich in gewissen Segmenten wegen der Energieproblematik. Mhm. Und da frage ich mich, und das sind die Menschen in der Industrie, weil ich habe vor dieser Folge mit sehr vielen Leuten aus der Immobilienbranche gesprochen, wie sie das sehen. Und das sind die Leute, die wirklich täglich an den Immobilien arbeiten. Das sind die Bauträgerinnen, das sind die Makler und Maklerinnen, die Finanziererinnen. Ja, das ist auch ganz spannend. Die sagen, sie werden vielleicht 10-15% ihres Geschäfts verlieren, denn die Leute, die bei ihnen Immobilien finanziert haben, auch in der Vergangenheit, hatten sowieso ein hohes Eigenkapital und ein gutes Einkommen. Also die sehen da auch jetzt nicht eine große Crash-Gefahr. Die sehen eher die Flucht von dem Sparbuchgeld in Immobilien. Und ich glaube aber, dass sich hier trotzdem bei uns die Frage stellen wird, was passiert mit den energieineffizienten Altbauten, bei denen der Umbau horrende Kosten verursachen würde. Das ist eine Frage, die offen ist. Da scheiden sich auch in der Industrie die Geister. Das ist aber ein großes Risiko eben für dieses Subsegment, das Segment innerstädtischer alter Altbau, das ich da sehe. Und ich denke mir, da muss noch eine Lösung gefunden werden, denn das Thema Gebäude und Energie ist natürlich bei der CO2-Neutralität ganz oben auf der Liste. Also da sehe ich noch ein gewisses Risiko. Es gibt mittlerweile Immobilien, die in den letzten Jahren entwickelt wurden, die sehr energieeffizient sind. Da ist das natürlich etwas anderes. Mhm. Also ich sehe eher das Risiko, dass das Energiethema sehr stark schlagend wird, als dass wir einen Immobiliencrash in Österreich oder auch in Deutschland haben, so wie es in den USA in der Subprime-Krise war. Der Vergleich der Subprime-Krise mit Europa oder gerade dem deutschsprachigen Raum ist ökonomisch gesehen relativ unzulässig, denn man muss hier bedenken, in den USA sind die Menschen wesentlich, wesentlich, wesentlich mehr verschuldet. Da gibt es ganz andere Marktdynamiken, die wirken. Andere Zinsdynamiken, andere Refinanzierungsdynamiken. Da läuft das Immobiliengeschäft auf einer gewissen Art und Weise auch anders als bei uns. Also diese Sorge, dass es dann diese Art von Crash gibt, der sich massiv auf die Banken auswirkt, den habe ich nicht. Ein bisschen, also Wohnimmobilien, private Finanzierungen weniger. Ein gewisses Risiko gibt es natürlich bei den Institutionellen im Office- oder Retail-Bereich. Wenn die Preise steigen, gehen die Leute tendenziell weniger shoppen. Das heißt, Retail-Investoren, da könnte es gewisse Probleme geben. Und das Office-Segment wird auch spannend. Also ich habe mit einigen Office-Investoren und Developern gesprochen. da geht jetzt sehr viel in die Richtung flexible Büros, Coworking Space-artige Büros, wie sie es immer nennen, Flexible Desks oder Flying Desks. Jedes Unternehmen nennt es irgendwie anders. Dass hier diese coolen Konzepte ins Vordergrund rücken und dass sehr viele Büro-Eigentümerinnen jetzt gerade dabei sind, sich ein bisschen neu zu erfinden. Also da könnte es natürlich auch, also gehe ich auch davon aus, dass hier das Wachstum verlangsamt, die Preise vielleicht ein bisschen zurückgehen können, einfach weil Unternehmen jetzt mit Homeoffice-Policies arbeiten, Bürofläche streichen. Wobei ich glaube nicht, dass das Büro komplett von der Bildfläche verschwindet, absolut nicht. Aber ja, so viel zu dem verrückten Immobilienmarkt. Ja, und wie gesagt, der Mean Reversion wohl dabei, dass die Immobilienpreise zur Inflation zurückkehren, durchschnittliche Immobilienpreise zur durchschnittlichen Inflation, hat man auch in den 70er Jahren gesehen, die wir ja auch besprochen haben vor zwei Folgen.
Mhm.
Da gab es teilweise eine sehr, sehr hohe Inflation, aber im Schnitt haben über die Dekade die Immobilienpreise mit der Inflation mitgehalten, war von Jahr zu Jahr ein bisschen unterschiedlich, aber selbst bei einer so drastischen Energiekrise, so enorm hohen Zinsen gab es, das sind Daten aus den USA, für den deutschsprachigen Raum gibt es da leider keine leicht öffentlich zugänglichen Daten, aber da haben auch die Immobilienpreise mit der Inflation im Schnitt mitgehalten und das ist auch die langfristige Erwartung, die ich für den Markt in der Dachregion habe.
Okay, das heißt, Conclusio, als Investorin ist es trotzdem noch immer spannend, Immobilien zu kaufen, beziehungsweise auch Immobilienaktien?
Immobilien und Immobilienaktien muss man ein bisschen unterscheiden. Okay. Immobilienaktien verhalten sich tendenziell mehr wie Aktien als wie Immobilien.
Mm.
Das ist ein Unterschied.
Okay.
Aber als Immobilieninvestorin, wenn du eine Immobilie kaufst und eine gewisse Mietrendite hast, das ist auch noch ein wichtiger Faktor. Als kleine private Immobilieninvestorin wirst du ja nicht quartalsmäßig oder halbjährlich, jährlich bewertet deine Immobilien, sondern du kaufst die Immobilie, du hast eine gewisse Mietrendite. In der Zwischenzeit ist die Preisentwicklung für dich relativ irrelevant. Das ist bei Institutionellen nicht so, weil halt eben Bilanzierung, Bewertung etc., aber das hast du als Private ja nicht. Das wäre dann nur relevant, sollte was ganz Arges passieren und irgendwann ruft dich die Bank an. Aber sonst interessiert einen selbst die Bewertung der privat gehaltenen Immobilie oder als Kleininvestorin gehaltene Immobilie ja nur, wenn man diesen Wert irgendwie realisieren will, also verkaufen will oder zum Beispiel die Immobilie belehnen für eine zusätzliche Finanzierung. Also das ist auch ein Faktor, der gerade Privatinvestorinnen beruhigen kann.
Okay. Ja, super, Larissa. Danke. Das ist jetzt auch schon das Ende dieser kurzen Staffel. Wir sind ja eh schon dabei, die nächste Staffel vorzubereiten, Larissa.
Ja, ich freue mich enorm auf die nächste Staffel. Da geht es um kurze, knackige Folgen mit den wichtigsten Dingen, die ihr wissen müsst. Aber ich werde nicht zu viel spoilern.
Ja. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn du diesen Podcast abonnierst und ihn auch deinen Freundinnen schickst.
Und uns vielleicht eine nette Bewertung hinterlässt. Viele von euch haben das schon gemacht. Also ich freue mich sehr über die 5-Sterne-Podcast-Bewertung. Und schaut auf Instagram vorbei, registriert euch für den Newsletter, denn da bekommt ihr die neuesten Nachrichten zu spannenden Workshops, zu Themen wie Immobilien, investieren in turbulenten Zeiten und die neuesten News zu all den Online-Kursen im Investorella-Universum.
Staffelende heißt also, ihr müsst ein bisschen warten, bis die nächsten Folgen kommen. Aber wie immer haben wir ein paar Podcast-Tipps für euch, damit sich das Warten nicht so lang anfühlt. Zum Beispiel, also wenn euch Philosophie interessiert, dann hört doch in den Oh Wow Podcast Philosophieren mit Hirn, mit Philosophin Liz Hirn hinein. Und wenn ihr von anderen tollen Frauen inspiriert werden wollt, dann gibt es den Podcast Jeans Heldinnen, der jetzt Jeans Welt heißt, auch von Oh Wow. Zum Beispiel geht es um das Thema Heimat mit der bekannten und richtig coolen Sängerin Ina Regen.
Das, was ich mit Heimat irgendwie verbinde, ist, dass das oft ja so ein eingeschränkter Blick ist und auch so ein von anderen vorbesetzter Blick ist auf das Leben.
Hat Heimat für Sie eine Flagge? Können Sie sich überhaupt ohne Heimat denken? Wie viel Heimat brauchen Sie? Hast du das Gefühl, dass du Heimatmusik machst?
Ich glaube, vor ein oder zwei Jahren hätte ich noch sagen wollen, nein.
Jeans Welt.
Danke euch fürs Zuhören. Passt gut auf euch auf und genießt die Sonne. Bis ganz bald.
Mit Larissa Kravitz.
Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.